Tagtäglich werden wir in der Werbung manipuliert und jetzt, wo gerade Bundestagswahlkampf ist, natürlich auch von Politikern und Politikerinnen und von den Medien und überhaupt manipulieren wir uns alle eigentlich gegenseitig ständig. Ein paar Manipulationen, ein paar ganz spezielle Tricks der Rhetorik solltest du aber kennen, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Davon habe ich 5 manipulative Tricks. Gleich für dich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Manipulation ist... Manche sind der Ansicht, Rhetorik ist immer Manipulation, weil wir uns besonders Mühe geben, jemand anderen zu überzeugen. Und ja, ich kann den Gedanken einerseits verstehen. Immer wenn wir versuchen, gewisse Dinge anzuwenden, auf unsere Körpersprache achten, bestimmte Argumentationsmuster nutzen, ist es natürlich extra, um andere Menschen von unserer Meinung oder von uns als Personen zu überzeugen. Ja, das kann man als Manipulation sehen, finde ich aber ein bisschen übertrieben. Wenn das Ganze redlich stattfindet, wenn zum Beispiel die Argumente, die wir uns zurechtgelegt haben, auch wirklich zutreffen, oder wir haben uns Statistiken rausgesucht, wirklich passende Beispiele gesucht, all solche Dinge, Veranschaulichungen, die unseren Punkt sehr gut belegen, dann ja, zielt das natürlich darauf ab, die andere Person dazu zu bringen, zu sagen, ja, du hast recht und sich überzeugen zu lassen. Aber das ist trotzdem etwas anderes, als Argumentationstricks anzuwenden, von denen man eigentlich genau weiß, dass sie nicht richtig sind. Und sie dann eben trotzdem anzuwenden. Also jeder versucht beim Pokern ein Pokerface aufzusetzen. Und jeder versucht dabei zu bluffen. Aber das ist halt was anderes, als wenn du mit gezinkten Karten spielst. Deswegen sind manipulative Tricks der Teil dessen, was manche Kollegen und Kolleginnen gern schwarze Rhetorik nennen. Heute 5 Argumentationsweisen, die definitiv manipulativ sind und die du übrigens in meinen Trainings und Coachings nicht lernst, nicht um sie anzuwenden. Ich weise aber natürlich manchmal darauf hin, wenn es zum Thema des Trainings passt, dass es die gibt, damit man sich, so wie du jetzt hier im Podcast, wappnen kann, um darauf eben nicht reinzufallen. Es gibt genug Möglichkeiten, mit Rhetorik auf ethisch saubere Art und Weise andere Menschen zu überzeugen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie deiner Meinung folgen oder sich von dir eben überzeugen lassen. Da braucht man diese schwarze Rhetorik nicht. Langfristig macht man sich damit eh keinen Gefallen. Gerade in der Politik, diese Folge wird erscheinen einen Tag nach der Bundestagswahl. Ich habe jetzt auch noch keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Aber ja, wenn diese Tricks eben zum Beispiel in der Politik zu oft angewendet werden, dann führt das natürlich zu einer Abnutzung und irgendwann dazu, dass Menschen sagen, ach, diese Politik, diese PolitikerInnen, die sind doch alle gleich und alle wollen sie uns nur reinlegen und bla bla bla. Also, wenn diese Tricks zu häufig gebraucht werden, macht man sehr, sehr viel Vertrauen kaputt und deswegen ist es auch wirklich nicht empfehlenswert, diese anzuwenden. Aber wie schon gesagt, du solltest darauf vorbereitet sein, dass andere sie dir gegenüber verwenden könnten. Und darauf will ich dich hier vorbereiten, indem ich dir 5 dieser Tricks zeige. Legen wir los. Erstens, der sogenannte Confirmation Bias. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. Das heißt, man bekommt mit in den Medien, es ist irgendetwas passiert und das wird dann hergenommen als negatives Beispiel. Andere Dinge werden aber ignoriert, zum Beispiel wissenschaftliche Studien, die eine Langzeitauswertung zeigen. Nehmen wir das Beispiel jetzt gerade in der Politik, Energiepolitik. Es wird immer wieder darüber diskutiert, ja, aber jetzt kaufen wir ja Atomstrom aus Frankreich zu. Warum haben wir dann keine eigenen Atomkraftwerke? Naja, das bisschen, was wir zukaufen, ist halt wirklich punktuell und aufs ganze Jahr gesehen macht das sehr, sehr wenig an unserem gesamten Strombedarf aus. Das heißt, statistisch kann man sagen, hey, das ist wirklich eigentlich zu vernachlässigen. Aber wenn es halt jetzt gerade passiert ist und gestern haben wir so und so viel Terawattstunden oder wie immer man das Zeug rechnet, Gigawattstunden, ich weiß es gar nicht genau, eingekauft, dann kann man daraus plötzlich ein Thema machen. Und es sieht so aus, als würden wir ständig Atomstrom aus anderen Ländern zukaufen, was eben gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Ein anderes Beispiel für den Confirmation Bias ist dieser eine Onkel oder Großvater, den irgendwie jeder Mensch, der raucht, hat und der 95 Jahre alt geworden ist, bei bester Gesundheit Marathon gelaufen ist und 2 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht hat. Ja, das ist genau diese eine Person, die man dann hernimmt und sagt, hey, man kann Rauchen so schlimm nicht sein, wenn man sich sonst gesund ernährt und so weiter. Ich bin selber Raucher und ja, Rauchen ist schädlich. Und dieser 95-jährige Onkel, davon gibt sicher 5 oder 6 in der Bundesrepublik, das kann durchaus sein. Aber das sind halt Einzelfälle und die werden jetzt hergenommen, um zu sagen, hey, das ist doch überall so. Das heißt, von diesem Wert einer Person wird hochextrapoliert auf so ist es. Und das funktioniert eben nicht. Eine Einzelperson, ein einzelnes Ereignis kann niemals eine allgemeine Regel herleiten. Das war im Philosophiestudium sehr häufig das Verifikationsproblem, also wie viele Einzelfälle brauchst du, bis du daraus ein allgemeines Gesetz bilden kannst. Und es sind sehr, sehr viele, beziehungsweise ist eine endgültige Verifizierung eigentlich niemals möglich. Trotzdem, ich will jetzt da gar nicht so tief einsteigen, weil es ist eine sehr, sehr lange philosophische Debatte. Dann dauert dieser Podcast 5 Stunden, damit ich eine Einführung dazu gegeben habe. Das wollen wir jetzt gar nicht machen. Entscheidend ist, Confirmation Bias heißt, jemand konfrontiert dich mit einem konkreten Beispiel und will dir damit vermitteln, so ist es immer. Und das ist eben nicht der Fall. Was hilft da? Naja, Statistiken heranziehen, Gegenbeispiele finden. Punkt 2 geht in eine ähnliche Richtung, nämlich auch ein Bias, eine Verzerrung der Wahrnehmung, der Availability Bias. Zu Deutsch, ich finde es ein furchtbares Wort, Verfügbarkeitsheuristik. Jetzt stehe ich also vor der Wahl, entweder mit meinen Englischkenntnissen, also ich habe sehr viel englische Texte gelesen und höre viel Englisch, aber ich spreche gar nicht so viel, deswegen ist Availability schon hartes Brot für mich, es halbwegs korrekt auszusprechen oder eben dieses furchtbare deutsche Wort Verfügbarkeitsheuristik herzunehmen. Eine Lose-Lose-Situation irgendwie. Aber was meint dieser Availability-Bias? Er geht in eine sehr ähnliche Richtung und zwar, es gibt ein einzelnes aktuelles Ereignis. Nehmen wir zum Beispiel diese furchtbaren Anschläge, die es in letzter Zeit in Deutschland gab. Und daraus wird dann eben das Thema gemacht. Das ist dramatisch, daraus müssen wir etwas schlussfolgern, deswegen müssen wir etwas tun und so weiter. Herangezogen wird aber nur ein spezieller Fall, der eben gerade groß in den Medien ist. Und daran wird sich abgearbeitet. Und die Aktualität wird hier also auch ein gutes Stück weit genutzt, dass das Thema gerade viele Menschen beschäftigt und verunsichert. Und das ist dann plötzlich viel größer als irgendeine Statistik oder irgendeine rationale Betrachtung, wie viele dieser schlimmen Katastrophen gibt es im Jahr, wie viele Menschen sterben dabei, wie viele Menschen kommen im Straßenverkehr täglich um, wie viele Frauen werden Opfer von Gewalt zu Hause, in der Familie, in der Partnerschaft. All das wird dann ignoriert, es geht dann nur um diesen Einzelfall und es wird gar nicht mehr nach Statistiken oder Ähnlichem geschaut. Der Confirmation Bias und der Availability Bias sind sich schon ein bisschen ähnlich und trotzdem kann man sagen, bei dieser Verfügbarkeit, es wird eben das aktuelle Thema aufgegriffen und aufgebauscht. Das machen auch die Medien sehr gerne, die Sau wird durchs Dorf getrieben und da wird dann oft eingehakt und damit gearbeitet. Dagegen hilft auch erstmal sehr wenig, weil die Bestürzung über solche schlimmen Dinge ist verständlicherweise erstmal sehr, sehr groß. Da kann man dann zur Rationalität und Vernunft und lasst uns das erstmal in Ruhe betrachten, so viel aufrufen, wie man mag. Es ist tatsächlich schwer, auch mit dieser Emotionalität, die dann da jeweils drin steckt, umzugehen und die zu bändigen. Tatsächlich ist es sehr, sehr schwierig, dagegen anzuargumentieren, solange das eben noch seine Aktualität hat. Ist das Ganze erstmal wieder ein bisschen länger her, kann man durchaus mit Statistiken etc. wieder vernünftiger mit Menschen reden. Aber tatsächlich wird diese Bestürzung dann eben auch von Medien, von der Politik, von anderen Interessengruppen sehr gerne ausgenutzt und Themen noch viel größer gemacht, als sie teilweise ja zu Recht auch sind. Ein dritter Effekt ist der Bandwagon-Effekt oder man sagt auf Deutsch einfach Mitläufer-Effekt. Das heißt, 9 von 10 Zahnärzten empfehlen diese Zahnpasta. 90% der Kunden empfehlen unser Produkt weiter. 70% der BürgerInnen sind für diese oder jene politische Maßnahme. Zum Beispiel für das allgemeine Tempolimit, für dieses, jenes, was auch immer. Und damit wird argumentiert. Das heißt, diese reine Zahl, weil so viele dafür sind, soll dann behaupten, ja, dann ist das auch richtig. So als würde die breite Masse immer richtig liegen. Das ist natürlich nicht so, sondern nur weil alle Menschen für oder gegen etwas sind, heißt das ja nicht, dass das auch wirklich sinnvoll ist. Sondern da können ja die zuvor genannten Effekte auch wieder reinspielen und das Ganze von den Medien auch aufgebauscht sein, wie auch immer. Also nur weil 90% der Menschen für oder gegen etwas sind, heißt es noch lange nicht, dass das auch richtig ist. Und es heißt auch nicht, dass du der Meinung sein musst. Also auch bei Dingen, die jetzt nicht falsch oder richtig sind, beziehungsweise wo man falsch oder richtig gar nicht so genau überprüfen kann, ist es ja trotzdem so. Also wenn es jetzt um reine Geschmacksurteile geht, weil 90% der Menschen Pommes so richtig geil finden. Schwimmbadpommes. Ja, jetzt ist bald wieder Frühling und dann kommt der Sommer, dann gehen wir wieder ins Schwimmbad und essen dort diese geilen Schwimmbadpommes. Und wenn du jetzt sagst, Pommes, dann denke ich mir zwar persönlich auch so ein bisschen, hey, was stimmt mit dir nicht? Aber andererseits ist es dein gutes Recht, nur weil 95% der Menschen Schwimmbadpommes absolut genial finden, musst du das nicht auch finden. Das ist ganz wichtig, dass es Minderheiten bei sowas geben darf und vielleicht sogar geben muss. Aber der Mitläufereffekt suggeriert uns, hey, wenn alle das gut finden, findest du es doch bitte auch gut. Hier darf man also durchaus aus der Reihe tanzen und sagen, nee, diesem Gruppenzwang unterwerfe ich mich nicht. Ganz besonders schwierig natürlich, wenn auch soziale Zugehörigkeit ausgenutzt wird. Das heißt speziell eine Gruppe, der du angehörst. Deine Altersgruppe wird erwähnt, dein Geschlecht oder was auch immer. Und sozusagen du grenzt dich selbst aus, wenn du sagst, nee, finde ich aber nicht gut. Das ist der Bandwagon-Effekt. Man setzt darauf, dass du ein Mitläufer bist, der sich dann schon einordnen wird in die lange Reihe der Leute, die etwas toll finden. Nächster Punkt. Die Sunk-Cost-Fallacy. Also, der Kostenfehlschluss. Worum geht es? Ganz einfach darum, dass je nachdem, wie viel Menschen investiert haben, sie dann nicht mehr zurück können. Also, du hast bereits in ein Projekt sehr viel Zeit und Energie und auch Geld gesteckt. Und dann stellst du fest, das Projekt ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Jetzt wäre es rational, einfach völlig logisch, die Reißleine zu ziehen. Tatsächlich passiert das aber seltener, als man denkt. Also auch in Unternehmen, wo mehrere Menschen solche Entscheidungen treffen, wirkt diese Sunk-Cost-Fallacy. Nämlich, wir haben jetzt schon so viel Geld da rein investiert und so viel Zeit. Das muss jetzt einfach ein Erfolg werden. Statt sich also zu fragen, ob dieses Projekt, diese Unternehmung noch Sinn macht, wird daran festgehalten, weil sonst müsste man sich ja eingestehen, dass man zuvor schon so viel fehlerhafterweise da rein investiert hat. Es gab da mal einen Fall, dass die Polizei, ich glaube in Großbritannien, eine Frau wirklich davon abhalten musste, einem Prinzen aus Nigeria mehr Geld zu überweisen. Sie hatte ihm wohl schon 20 oder 50.000 britische Pfund überwiesen und sich selbst einzugestehen, dass das jetzt ein reiner Scam war, dass man betrogen wurde und dass das Geld unwiederbringlich weg ist. Das fiel ihr viel schwerer, als einfach noch mehr Geld zu überweisen und damit zumindest die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann eine Million oder wie viel auch immer zurückbekommt. Und ja, in diesem Beispiel klingt's lächerlich und denkt man sich, haha, ist die dumm. Aber wie gesagt, in vielen anderen Zusammenhängen, in Businessprojekten und Ähnlichem wird so ähnlich verfahren. Da ist es nur so komplex, dass es nicht ganz so lächerlich klingt. Aber sehr häufig werden Projekte noch am Laufen gehalten, weil halt schon so und so viele Millionen drinstecken. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt Experte dafür bin, weil ich mich mit technischen Zusammenhängen wirklich sehr, sehr schwer auskenne, aber dieser Fetisch fast schon in Deutschland, statt E-Autos Wasserstoffautos zu bauen mit Brennstoffzelle oder was immer das ist, weil man da schon sehr, sehr lange dran forscht, glaube ich wirklich, dass das damit zu tun hat, weil egal, was die bessere Technik ist, hat sich das E-Auto wahrscheinlich einfach durchgesetzt und umso effizienter es wird, umso mehr wird es das international einfach tun. Und man sagt dann, nee, wir wollen da mit Wasserstoff oder was auch immer arbeiten, weil da steckt halt schon unglaublich viel Geld drin, da wird viele Jahre lang geforscht, da hängen auch Arbeitsplätze dran. Und ja, das motiviert dann weiterzumachen, ohne dass man sich selbst vielleicht eingesteht, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Also Sunk Cost Fallacy ist ein schönes Beispiel für Selbstmanipulation. Wird in erster Linie dazu genutzt und gar nicht so sehr, um andere zu manipulieren. Und zum Schluss fünftens habe ich für dich auch wieder einen Fehlschluss, der einen sehr schönen lateinischen Namen trägt. Post hoc ergo propter hoc. Eine falsch angenommene Kausalität. Worum geht's? Zwei Ereignisse treten kurz hintereinander auf. Und schon denkst du dir, das eine hat das andere verursacht. So wie die eine Billardkugel, wenn du sie über dem Kö stößt, die andere anstößt und die Energie überträgt und die dann irgendwo hinrollt, denkt man sich, das war zuerst, dann hat das andere verursacht. Wenn zwei Dinge relativ zeitgleich auftreten oder eben kurz nacheinander, dann denkt man da so häufig, das muss was miteinander zu tun haben. Ist aber halt gar nicht zwingend so. Es kann sein, dass zwei Ereignisse einfach komplett zufällig nacheinander auftreten. Es kann auch sein, dass beide Ereignisse von einem dritten, noch vorherliegenden Ereignis verursacht werden und beide Symptome desselben Ausgangspunkt sind. Und manchmal dauert es halt auch etwas länger, bis etwas durchschlägt. Also zum Beispiel, jemand bekommt eine neue Stelle und ups, die Zahlen werden schlechter. Und man sagt, der neue Chef, die neue Chefin, anscheinend nicht so eine wirklich gute Führungskraft. Das funktioniert ja gar nicht, die Zahlen werden immer schlechter. Ja, vielleicht liegt es ja dran, dass die Person, die davor den Posten hatte, 10 Jahre lang das nur noch irgendwie verwaltet hat und es halt geschafft hat, irgendwie zu verhindern, dass der Outcome davon, also der kausale Outcome davon, sich da schon zeigt und jetzt bekommt es die Person danach ab. In der Politik ist das ja häufig so. Ja, die Regierung wechselt und dann schimpft die jetzige Opposition sofort, schon nach wenigen Monaten, auf die Regierung, was die alles an Arbeitsmarktzahlen, an Wirtschaftsdaten alles nicht hinbekommt. Dabei hat man das ja selber verbockt. Und da ist es völlig egal, welche Partei, die machen das alle auf die gleiche Art und Weise und werfen der anderen Seite dann vor, was man eigentlich selber 2-3 Jahre vorher verbockt hat und was sich jetzt erst zeigt. Weil bis sich bestimmte Maßnahmen auswirken, das dauert halt manchmal. Das geht nicht sofort. Und dann ist schon jemand anders auf dem Posten, in der Politik, im Business und bekommt das Ganze ab. Und die andere Person, die es eigentlich verbockt hat oder die Partei, freut sich richtig drüber, weil sie jetzt Munition hat, dieser Person eins auszuwischen. Da hilft es dann nur sehr genau, Kausalitäten nachzuverfolgen und eben auch nicht einfach sich darauf einzulassen, zu sagen, ja, offensichtlich war das dann unsere Schuld, sondern die Kausalitätskette entsprechend nachzuverfolgen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil Kausalitäten, auch das kann ich aus dem Philosophiestudium sagen, gar nicht so einfach sind, wie es uns manchmal dargestellt wird. Deswegen ist das durchaus tricky und gar nicht so einfach auch, also selbst wenn man dann selber drauf gekommen ist, dagegen eine vernünftige Argumentation zu finden. Da muss man dann meistens sehr kleinteilig werden und sehr detailliert und das kommt meistens gar nicht so gut an zur Entlastung. Deswegen ist das mit das Fieseste, wenn falsche Kausalitäten einfach behauptet werden. So, ich habe dir heute 5 manipulative Argumentationsformen gezeigt, die keine wirklichen Argumente darstellen und vor denen du dich deswegen hüten solltest, natürlich sie zu benutzen, aber eben auch darauf reinzufallen, wenn sie dir begegnen. Selbst wenn du dich, wie bei dem sinkenden Kostenfehlschluss, da selbst reinlegst und nicht von anderen reingelegt wirst. Also wir sprachen über den Confirmation Bias, Availability Bias, über den Bandwagon-Effekt, den Mitläufer-Effekt, die Sunk-Cost-Fallacy und diese falsch angenommene Kausalität. Post hoc ergo propter hoc. Das sind 5 manipulative Tricks, vor denen du dich hüten solltest. Hausaufgabe der Woche, überleg mal, ob du einem oder sogar mehreren davon schon mal aufgesessen bist und wie du es vielleicht argumentativ besser hättest lösen können mit dem Wissen, das du jetzt aus diesem Podcast hast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.